Herzlich willkommen bei der 7. Folge vom Strick mich Sommercamp Podcast. Mein Name ist Martina Behm, ich bin Strickdesignerin und ich bin eure Gastgeberin hier im Strick mich Sommercamp Podcast und auch im Strick mich Sommercamp. Das Strick mich Sommercamp geht mit dieser Podcast-Folge sozusagen in die Verlängerung. Wir hatten 6 Wochen geplant und das ist jetzt die 7. Folge. Das ist sozusagen dann auch der Abschluss des Strick mich Sommercamps und unsere Foto-Challenge diese Woche ist sozusagen die Abschluss-Foto-Challenge, bei der ihr die Bilder von euren fertigen Projekten hochladen könnt. Das Ganze findet statt im Strick mich Netz. Die Teilnahme ist kostenlos und den Link zum Strick mich Netz findet ihr wie immer in den Shownotes. Mein Gast diese Woche ist Susanne Mattisen, die mit Ocelot und Friesennerz einen Superhit gelandet hat. In dem Buch beschreibt sie ihre Kindheit auf der Insel Sylt in den 70er Jahren und das Hörbuch dazu, gelesen von Julia Nachtmann, ist unser Hörbuch der Woche. Ich hatte beim Lesen und Zuhören sehr viel Spaß und auch sehr viel Spaß beim Gespräch mit Susanne Mattisen und den wünsche ich euch auch jetzt beim Zuhören. Sie ist Jahrgang 1963, geboren und aufgewachsen auf Sylt, hat eine Ausbildung zur Journalistin und ein Studium in München absolviert, ist Chefredakteurin bei RSH gewesen, Redaktionsleiterin bei Gabi Bauer, Sabine Christiansen und Dunja Halali, hat den Bewegtbild-Service bei der Deutschen Presseagentur aufgebaut, bildet Journalistinnen aus und schreibt auch Romane. Aber sie arbeitet auch als Ghostwriterin für PolitikerInnen und andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und ihr Buch Ocelot und Friesennerz hat mich so begeistert, dass ich es ausgewählt habe als Hörbuch der Woche für uns hier im Strick mich Sommercamp. Und dieses Buch wird auch noch demnächst von Doris Dörrie verfilmt. Also ein richtiger Superstar hier heute bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Susanne Mattisen.
Ja, Mensch, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Blumen.
Ja, also ich bin tatsächlich von dir als Person und von deinem Buch schwer beeindruckt. Ich habe dich ja auch mal erlebt als Dozentin an der Henry-Nannen-Schule. Da ging es ums Radio. Und als ich dann ein Buch von dir in der Buchhandlung entdeckt habe, habe ich gedacht, wow, das ist toll, das muss ich lesen. Und ich war nicht enttäuscht.
Ja, schön.
Genau. Du sagst auf deiner Webseite, dass du Journalistin, Schriftstellerin und Sylterin bist. Wie prägt dich denn deine Heimat, wenn du gerade nicht auf Sylt bist?
Ja, also diese drei Begriffe haben ja in meinem Leben insgesamt immer eine große Rolle gespielt. Und jetzt gerade habe ich mich ein bisschen mehr auf Sylt fokussiert und auf das Sylterin-Sein. Da ich sozusagen im Journalismenberuf jetzt mal ein bisschen kürzer trete, um ein bisschen mehr als Autorin zu arbeiten. Und Sylterin zu sein, das ist schon was Besonderes, was einem aber dann erst auffällt, wenn man die Insel verlassen hat. Aber wir mussten ja alle damals so Anfang der 80er Jahre die Insel verlassen, wenn wir studieren wollten oder eine Ausbildung machen wollten, weil die Möglichkeiten auf seiner Ferieninsel qualifizierte Berufe zu erlernen, die sind ja etwas begrenzt, sage ich mal. Und es ist sicherlich auch mal ganz gut, von der Insel runterzukommen. Aber man sieht natürlich dann auch alles mit anderen Augen und sieht vieles aus der Distanz, auch wenn man dann regelmäßig da ist. Und ich habe die Insel ja eigentlich nie wirklich verlassen. Dann kommt man doch ins Nachdenken, ja.
Was war denn das, was dich auf dem Festland am ehesten als großer Unterschied angesprungen hat?
Na gut, ich bin ja in eine große Stadt gegangen zum Studieren, also weiter als nach München konnte man ja kaum weggehen von der Nordsee. Das hatte eigentlich ja nur die Gründe, dass ich damals an der Deutschen Journalistenschule angenommen worden bin und deshalb da mit 19 quasi angefangen habe zu studieren und diese Ausbildung da zu machen. Und wenn man dann in so einer großen Stadt lebt, merkt man natürlich, dass es doch gewisse Vorteile hat, in so einer Anonymität zu existieren, nicht so stark der sozialen Kontrolle zu unterliegen. Denn auf so einer kleinen Insel kennt jeder jeden. Und Insofern konnte man sich vielleicht auch nicht ganz so frei entfalten, wie man vielleicht wollte. Das war in der Großstadt natürlich viel einfacher. Als ich dann nachher nach Berlin, war auch zwischendrin mal in Hamburg, ich habe auch mal in Köln gewohnt. Ich war eigentlich immer nur in großen Städten. Habe ich das schon sehr genossen, sage ich mal, auch das Angebot, kulturelle Angebot, auch die Art und Weise, sich seine eigenen Freunde aussuchen zu können, die einem auch ein bisschen entsprechen. Das ist alles nicht möglich auf so einer Insel. Da musste man halt mit jedem klarkommen. Das ist wie in einer großen Familie. Da kann man sich die Leute nicht richtig aussuchen. Und das habe ich schon in der Großstadt oder sagen wir mal fernab der Heimat genossen. Aber genauso liebe ich es natürlich, in diesem sozialen Kontext zu existieren, der auf der Insel halt immer noch sehr aktiv ist.
Ja, vielleicht lernt man da auch ganz viel dabei, wenn man so miteinander klarkommen muss.
Ja, das ist ja so in der Familie, das weiß man ja auch. Klar, man ist toleranter, man muss die ganz verschiedenen Persönlichkeiten akzeptieren und auch mit allen irgendwie zurechtkommen. Das finde ich auch sehr angenehm. Also das ist halt ein kleines soziales Biotop, ein kleiner Kontext, in dem alles stattfindet und ist eher fast eine dörfliche Atmosphäre und das ist natürlich in der Großstadt nicht der Fall.
Würdest du sagen, dass Sylterin dann jetzt zurzeit der wichtigste von den drei Begriffen ist, mit denen du dich beschreibst?
Moment, ja. Also das hat natürlich damit zu tun, dass ich dieses Buch geschrieben habe zu einem Zeitpunkt, jetzt vor 2 Jahren ungefähr, als meine Eltern sehr krank geworden sind und ich so ein bisschen Panik hatte, huch, wenn die jetzt nicht mehr da sein sollten, was weiß ich eigentlich von denen? Und wie haben die eigentlich gelebt? Warum haben die diesen Beruf gemacht? Meine Eltern sind ja Pelzhändler, das ist ja auch etwas, was enorm in Verruf geraten ist in den letzten Jahrzehnten, immer mehr. Und es gibt ja jetzt auch kaum noch Kürschner oder Pelzläden in Deutschland aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ich bin halt sozusagen in einem Pelzgeschäft aufgewachsen. Und das ist sowieso schon etwas komisch, wenn man sich das bei Sylt vorstellt, weil Sylt ist ja so eine Art Urlaubsparadies im Sommer an der Nordsee. Und was hat das mit Pelzen zu tun? Und das hat enorm viel damit zu tun, weil natürlich die Leute dort Urlaub gemacht haben, die sich mit einem Pelz natürlich auch so ein gewisses Statuserleben gekauft haben. Und davon waren doch sehr, sehr viele Urlauber da, die einmal Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen. Und ein Pelz kauft sich eine Frau ja auch nicht allein, sondern da muss ja meistens auch der Ehemann dabei sein. Und das ist tagsüber in anderen Städten und Kontexten nicht so richtig der Fall, aber im Urlaub natürlich schon. Also insofern hatten wir da relativ viel interessante Menschen im Geschäft. Wie gesagt, meine Eltern haben das in mehreren Generationen schon, diesen Laden. Und insofern habe ich dann dort mal nachgezeichnet, wie meine Kindheit in den 70er Jahren abgelaufen ist auf dieser Insel.
Wenn du einen Radiospot anfertigen solltest für dein Buch Ozelot und Friesennerz, wie wäre der dann?
Ein Radiospot. Also da könnte ich mir das so relativ kurz vorstellen. Ich komme ja aus der Branche, dass man vielleicht nur das Meer rauschen hört und die Möwen schreien, dass dann eine Stimme sagt, wir haben alles verkauft.
Ja.
Und jetzt, ja, also Möwen schreien, Wellen schlag, wir haben alles verkauft und jetzt, Fragezeichen. Das ist, glaube ich, die Situation, oder sagen wir mal, so ein Spot würde relativ gut die Situation, die im Moment auf der Insel ist, ganz gut beschreiben, ja.
Also ich hab das Buch im Urlaub mir gekauft, aber nicht am Meer, sondern als ich bei meiner Mutter zu Hause war in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Und ich habe gedacht, ach, wie nett, so Urlaubslektüre. Und ich habe mir was völlig anderes darunter vorgestellt unter dem Buch. Ich habe gedacht, ja, eine Kindheit auf Sylt, das ist bestimmt ganz viel mit Natur und Strand und Fischen und so weiter. Und dann ist sowas völlig anderes in diesem Buch gewesen, was ich aber umso toller fand. Also, weil es eben, wie du schon sagst, also es ist. Es ist ja, deine Geschichte ist ja so anders als das, was die meisten Menschen in ihrer Kindheit erlebt haben, nämlich dass du in diesem Pelzgeschäft quasi aufgewachsen bist und dann auch noch so eine verrückte Phase auf Sylt mitbekommen hast, ne? Und Ja, also eine Sache, die ich mich gefragt habe, als ich das Buch gelesen habe, da steht ja drunter Roman einer Kindheit und Roman ist ja eigentlich so ein bisschen was Fiktives und im Impressum heißt es dann, basiert auf wahren Begebenheiten, erhebt aber keinen Wahrheitsanspruch. Und ich habe dann die ganze Zeit gedacht, bei den Geschichten, die du da beschreibst, echt? Kann es sein, dass das wirklich passiert ist? Und ich konnte mir das zum Teil überhaupt gar nicht vorstellen, dass so bizarre Sachen, wie du da beschreibst, dass das wirklich geschehen ist. Wie hoch ist denn der Wahrheitsgehalt von deinem Roman einer Kindheit?
Also der Wahrheitsgehalt ist, muss man jetzt doch mal ganz ehrlich sagen, 100%. Also all diese Geschichten, die ich da beschreibe und die dort aufgeführt sind, sind passiert und vielleicht habe ich sie an bestimmten Stellen etwas verdichtet oder sagen wir mal so, sind vielleicht nicht alle mir selbst passiert, sondern vielleicht einer guten Freundin oder so. Aber diese verrückte Phase, die du da gerade beschrieben hast, also die 70er Jahre, das ist ja, sage ich mal, die Dekade des goldenen Sylter Zeitalters gewesen, Zeit der Schönen und der Reichen. Noch Leute wie Gunther Sachs auf der Insel waren und da Urlaub gemacht haben. Das war sicherlich eine ganz besondere Zeit, in der eben, ja, es gab keine Handys. Es ist halt einfach eine Zeit gewesen, wo auf der Insel fast keine Polizei gab, wo es noch nicht den großen Ausverkauf gab, dass sich jeder, der Geld hatte, versucht hat, dort Immobilien zu kaufen, sondern da waren die Sylter noch sehr aktiv, selbst dabei in diesem Fremdenverkehr, wie es damals hieß, eben zu entwickeln. Und wir waren halt in diesem ganzen Chaos als Kinder im Grunde mit dabei. Also es war eine sehr wilde, aufregende Zeit. Und wenn man selbst an seine Kindheit denkt, denkt man, das ist alles normal. Aber ein guter Freund, der das Buch gelesen hat, hat dann hinterher gesagt, ich dachte immer, ich hätte eine normale Kindheit gehabt, bis ich dein Buch gelesen habe. Ja. Und ich habe
der war auch Sylter, der das gesagt hat wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Genau. Ja, okay. Ja. Also ich habe halt sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen. Ich hatte schon ein bisschen Bammel, das zu veröffentlichen, weil es eben auch an ein Tabu rührt. Also das kriegt man ja da auch im Grunde mit der Muttermilch eingetrichtert, dass man über das Innenleben und das Leben hinter den Kulissen dieser sehr der weit entwickelten Touristendestination natürlich keine Einblicke eigentlich zulässt, wie das alles funktioniert und warum das alles so funktioniert auf Sylt. Das habe ich dann halt durchbrochen und habe eben doch sehr, sehr viel aus dem Innenleben der Insel geschildert und beschrieben. Aber die Reaktionen waren durchaus positiv. Ich muss natürlich auch eins sagen, ich wusste das nicht. Also ich hatte, wie gesagt, dieses Buch eigentlich deswegen geschrieben, weil ich es mir erstens von der Seele schreiben wollte und zweitens, um festzuhalten, was für ein ungewöhnliches Handwerk meine Eltern da beherrschten und diese ganzen Jahre halt so sehr stark entwickelt hatten. Das wollte ich einfach einmal festhalten. Und dass es nachher zu so einem riesigen Erfolg geworden ist, dass es jetzt mehr als 100.000 Mal verkauft worden ist, dass es auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste war. All das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Und ich hatte eher ein bisschen Angst, dass Sylter und Sylterinnen, für die ich das Buch geschrieben hatte, dann sagen, das geht so nicht. Aber ganz im Gegenteil, also meisten, also fast alle haben gesagt, es ist wirklich ein solcher nachweislich gut eingefangener Blick auf die 70er Jahre. Da haben sich wirklich alle wiederfinden können. Das war natürlich schön für mich.
Ja, ich fand auch die Passagen über das Kirschner Handwerk, fand ich auch sehr interessant. Also du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du mit Handarbeiten irgendwie so gar nichts am Hut hast. Aber ich muss sagen, also wenn man sich dein Buch anguckt, du weißt, was diese Kirschner-Geschichten angeht, weißt du doch sehr, sehr gut Bescheid. Oder hast du das jetzt erst in der Recherche für das Buch alles rausgekriegt, wie das so funktioniert hat?
Nee, natürlich nicht. Also ich bin ja da aufgewachsen. Man muss sich ja vorstellen, meine Eltern haben 100% ihrer Zeit in diese Firma gesteckt und haben ja eigentlich auch als Kinder, ich habe ja noch eine Schwester, in diesem Betrieb gelebt. Das heißt, ich habe natürlich hautnah mitbekommen, wie Felle verarbeitet und genäht werden, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gibt der Verarbeitung, Futterstoffe, Knöpfe, wie man Pelze näht, mit welchen Maschinen, wie man Pelze, sag ich mal, die ja eigentlich bretthart sind, verarbeitet, bearbeitet, dass sie butterweich werden und so weiter. Also was halt eine Qualität von einer schlechten Qualität unterscheidet und so weiter. Da habe ich sicherlich in meiner Kindheit halt enorm viel mitbekommen, ohne es wirklich zu registrieren, dass ich diese ganzen Kenntnisse habe. Und natürlich habe ich meine Eltern dann im Verlauf der Recherche nochmal nach ein paar Sachen gefragt, also die mir dann interessant erschienen sind. Und das ist natürlich als Journalistin und als gelernte Journalistin für mich etwas einfacher gewesen, dann irgendwie auf das Wesentliche dann auch zu kommen und mir alle Informationen zu besorgen, die ich dafür gebraucht habe, um das einigermaßen gut darzustellen. Und faszinierend ist natürlich auch, dass es diesen Beruf ja eigentlich in dieser Form als Kirschner Handwerker und Handwerkerinnen gar nicht mehr gibt und oder nicht mehr besonders viele. Und das ist natürlich für mich, auch für die Pelzbranche, interessant war, wie da die Rückmeldungen waren. Und das ist ja auch eine Branche, wo man sich untereinander kennt. Also da waren natürlich auch recht dankbare Familienbetriebe dabei, dass man das einfach nochmal so auch dargestellt hat, wie es einfach damals war.
Ja, du hast ja auch schon gesagt, dass ihr in eurem Geschäft auch Promi-Besuch hattet. Also unter anderem schreibst du von Oswald Kolle und Ivan Reprow, aber auch von so nachkriegsindustriellen Gattinnen, die da bei euch zu Besuch waren. Und du beschreibst, wie Arndt von Bohlen und Halbach, ich hatte den Namen schon mal irgendwo gehört, ich wusste, der ist irgendwer, aber ich habe das dann bei Wikipedia erstmal nachgucken müssen, wer das ist. Und der hat dir beigebracht als Kind, wie man richtig eine Sektflasche köpft. Und was denkst du, was hat dieser doch, also vielleicht nicht selbstverständliche, aber doch häufiger vorkommende Umgang mit Promis und MillionärInnen, was hat der bei dir ausgelöst und was hast du dadurch vielleicht gelernt für dein Leben?
Das ist sehr interessant, weil für mich waren das natürlich, ich war ein Kind, also ich war vielleicht, das Buch spielt in der Zeit, wo ich so zwischen 10 und 12 war, das waren für mich natürlich eigentlich ganz, ganz, ganz normale Leute. Also das waren halt einfach Kunden und Kundinnen in unserem Geschäft. Und mit denen haben wir halt irgendwie einiges erlebt. Aber es ist natürlich schon spannend, mit diesen ganz, ganz unterschiedlichen, auch wirklich sehr exzentrischen Persönlichkeiten umzugehen. Mit Freddie Quinn und solchen Leuten, die sich dann bestimmte Sachen halt gewünscht haben. Oder Arndt von Bohlen und Halbach war halt eine besondere Figur, weil der für mich als Kind natürlich vollkommen exotisch war, weil der eigentlich aussah wie eine Frau, aber eigentlich ein Mann war. Also ich fand das natürlich äußerst spannend. Und die Art und Weise der Lebensführung, wo man natürlich auf Sylt auch mal so richtig die Puppen tanzen lassen konnte und solche Menschen sind natürlich dann bei uns auch ins Geschäft gekommen, das war für mich eigentlich komplett normal. Und was ich davon aber sicherlich gelernt habe, ist der Umgang mit diesen Leuten total auf Augenhöhe, also wo sie sich noch nicht zurückgezogen haben und natürlich jetzt in so einer weiterentwickelten Presselandschaft sich abschotten und nur noch sehr, sehr kontrolliert von sich in der Öffentlichkeit Bilder ins Netz stellen oder sich in der Öffentlichkeit bewegen. Das war damals natürlich nicht so. Man hatte aber auch nicht, lief auch nicht Gefahr, dass man mit seinen Exzessen und Ausschweifungen dann in die Presse geriet. Das war einfach damals nicht möglich, weil nicht überall Fotografen waren und auch nicht überall Presseleute waren. Das heißt, man begegnete diesen Menschen halt einfach ganz normal auf Augenhöhe und hat sich mit denen beschäftigt, wie man sich mit eben anderen Menschen auch beschäftigt. Und für mich hat sich daraus vielleicht ein bisschen was ergeben für meine weitere berufliche Laufbahn. Also ich habe ja dann sehr gerne bis heute das ist echt mein Steckenpferd und mein Hobby und auch gleichzeitig mein Beruf, politischen Talkshows natürlich auch sehr viel mit so höher gestellten Persönlichkeiten, will ich mal sagen, oder mit Prominenten oder mit, ja, Industriebossen oder Wirtschaftsmagnaten zu tun und begegne denen halt einfach vollkommen normal und angstfrei, vielleicht, weiß ich nicht, also ob das dann damit zu tun hatte, dass ich diese Leute schon seit meiner Kindheit her einfach kenne und weiß, dass es auch ganz normale Leute sind.
Ja. Hilft dir das auch jetzt bei deiner Arbeit als Ghostwriterin?
Ja, das ist eher ein bisschen was anderes, weil da kümmere ich mich ja auch um politische Agenda oder um, ich bin ja eher eine Politikjournalistin, die dann versucht, diese Persönlichkeit, für die ich arbeite, dann irgendwie abzubilden, als Mensch, aber auch eben mit dem politischen Selbstverständnis. Das muss da irgendwie alles mit einfließen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass mir das jetzt besonders hilft, außer dass man vielleicht ja eine bessere Menschenkenntnis hat irgendwann mal. Aber das liegt natürlich auch in meinem, ich sag mal, echt fortgeschrittenen Alter. Also ich bin jetzt 58. Also da hat man natürlich einiges mitgemacht und auch ja alle Legislaturperioden aktiv erlebt. Kann dann natürlich auch seine Schlüsse ziehen und auch auf so einen Fundus zurückgreifen von politischer Erfahrung.
Was würdest du sagen, wann war das Leben auf Sylt bizarrer? In den 70er Jahren oder jetzt?
Also ich würde ganz klar sagen, in den 70er Jahren war das Leben bizarrer. Aber das liegt natürlich daran, man darf es auch nicht zu sehr nostalgisch frachten, aber man hat natürlich auch ein gewisses Bild von dieser Zeit und das war schon auch eine sehr große Zeit der Freiheit. Also gab also, ich sag mal, FKK und Freikörperkultur war da vollkommen selbstverständlich. Wer mit dem Autozug oder mit der Fähre das Festland verließ und dann auf Sylt eintraf, warf im Grunde alles ab. Ja, alle Hemmungen, die Klamotten. Und auch die Moralvorstellungen wurden da irgendwie über Bord gekippt. Und man lebte halt dann damals so, wie man wollte. Also am Strand, in Bars, in Kneipen, in Häusern, in Gärten. Also es war auch ein bisschen hippie-mäßiger. Und man darf nicht vergessen, nach dem Krieg war es eine schwierige Wiederaufbauphase. Dann kam so ein bisschen 50er und dann die etwas freieren 60er. Dann Woodstock und so weiter. Und dann ging es rein in die sexuelle Revolution der 70er Jahre. Und das war durchaus so ein Befreiungsschlag und Befreiungsgefühl, das dann eben auf Sylt ausgelebt wurde. Man hatte auch wieder Geld und nicht alle, aber viele. Und der Wohlstand brach aus und natürlich überall, also auch bei uns auf der Insel, bei unseren Eltern, ging es dann mit 7 Meilenstiefeln aufwärts, muss man ganz ehrlich sagen. Deshalb war das schon eine sehr bizarre Zeit, in der eigentlich alle machen konnten, was sie wollten und es auch taten. Das ist jetzt natürlich, würde ich mal sagen, vollkommen anders. Jetzt gibt es Übertreibungen auf der Insel in ganz andere Richtungen und die haben nicht mehr mit dem Ausleben der eigenen Bedürfnisse und Persönlichkeit zu tun.
Einerseits, also das kommt in deinem Buch ja auch rüber, also einerseits konnten die Touristen auf der Insel wirklich sich komplett ausleben und andererseits war es aber für euch, für die Leute, die da gewohnt, gelebt und gearbeitet haben, doch alles so ganz schön eng, hatte ich den Eindruck beim Lesen. Also erstmal diese völlig verrückten Arbeitszeiten, denen die Erwachsenen ausgesetzt waren, also dass man eben auch am Wochenende und bis spät abends auf jeden Fall durchgeackert hat. Und dann, was an manchen Stellen auch noch so rüberkommt, ist dieses, dass man auch den Kindern beigebracht hat, also welcher Eindruck auf die Gäste gemacht werden sollte, ne? Also es gab viel, das macht man so, das gehört sich so. Die Kinder werden im Geschäft nicht begrüßt, damit der Gast nicht den Eindruck hat, dass die Kinder über ihm stehen und so weiter. Also doch ein sehr enges Korsett von Regeln. Also das fand ich sehr interessant. Hattest du das auch so, diesen Eindruck, als du dort aufgewachsen bist?
Ja, na ja, das ist so gewesen. Also das sind solche Sachen, die einem dann erst später richtig deutlich auffallen. Vor allen Dingen, wenn man verfolgt, wie heute Kinder aufwachsen mit den sogenannten Helikoptereltern oder eben sogar so weit, dass Eltern mit zur großen Erstsemesterparty gehen, wo ihre Sprösslinge dann abbleiben in der Universität. Also das sind Sachen, die waren natürlich damals vollkommen unvorstellbar, aber das ist sicherlich auch ein Ausdruck der Zeit gewesen in den 70er Jahren. Das berichten natürlich viele, die in meinem Alter sind, Generationsthema, sind Kinder einfach nebenbei groß geworden und hatten sich halt eben nur an so ein paar Sachen zu halten. Also entweder war man um 18 Uhr beim Essen zu Hause. konnte man eigentlich machen, was man wollte und war irgendwie den ganzen Tag verschwunden. Und das war eigentlich auch egal. Und auf Sylt galt das ja, glaube ich, noch mal intensiver. Also wir wurden uns selbst überlassen, mussten da miteinander quasi groß werden am Strand und überall. Und es war ein riesiger Abenteuerspielplatz, Nordseeinsel mit diesen vollkommen verrückten Gästen. Das hat schon sicherlich uns ja Spaß gemacht. Und gleichzeitig ist es natürlich schon ein Problem gewesen, dass unsere Eltern, du hast gerade die Arbeitszeiten erwähnt, das war damals einfach gang und gäbe, dass man natürlich selbstverständlich über Monate, 7 Tage die Woche sein Geschäft betreut hat und das fing morgens um 9 Uhr an und endete abends um 10. Da haben wir natürlich von unseren Eltern nicht mehr so sonderlich viel gesehen. Aber das Leben spielte sich ja dann auch vielfach im Geschäft ab. Das heißt, wir haben unsere Eltern im Geschäft erlebt und gesehen. Und das ist das, was möglicherweise, ich will das mal ganz vorsichtig ausdrücken, heute halt viele Einwandererfamilien erleben, die halt kleine Geschäfte haben und ihre Kinder auch in ihrem Geschäft quasi betreuen und aufwachsen lassen. Das war damals ganz genauso. Natürlich sicher wichtig, dass wir uns vollkommen frei bewegen konnten, aber im Umgang mit unseren Gästen und den Touristen auf der Insel halt ein gutes Bild abzugeben hatten. Also höflich zu sein hatten, still sein mussten, leise sein mussten. Viele sind ja damals in den 70er Jahren, das ist heute ganz anders, hatten ja in ihren eigenen Wohnhäusern die Gäste untergebracht. Das heißt, Eltern räumten ihr Schlafzimmer oder ich hatte auch kein eigenes Zimmer mehr. Wir schliefen alle im Wohnzimmer, damit dann unsere Zimmer vermietet werden konnten, damit noch Geld verdient werden konnte. Das bedeutete natürlich schon, ich als Baby, wenn ich geschrien habe, wurde ich in die Speisekammer geschoben und da wurde die Tür zugemacht, damit die Leute nicht aufwachten, weil die hatten Urlaub, die wollten irgendwie schlafen und nicht vom Babygeschrei da irgendwie geweckt werden. Also das haben sicherlich alle meine Freunde meiner Generation genauso erlebt, wie jetzt auch Freundinnen, die hat jahrelang im Sommer im Zelt geschlafen, also im Garten oder man hat in der Garage geschlafen. Also es war ganz normal. Also es war ein eingetrichtert wurde einem einfach, wir hatten im Umgang oder im Kontakt mit unseren Gästen halt wirklich zu funktionieren, damit wir unseren Eltern nicht auch noch zusätzlich Schwierigkeiten machten. Die waren sowieso schon so belastet durch ihre geschäftlichen Aufgaben. Da hat man schon automatisch Rücksicht genommen und das ging einem nachher in Fleisch und Blut über. Ja, das war normal.
Dein Buch ist ja gleichzeitig sehr, also aus meiner Perspektive stellenweise komisch, aber es ist auch traurig, weil du fängst gleich im Vorwort damit an, dass du sagst, das Buch soll ein Abschied sein und du sagst, Sylt stünde der letzte große Ausverkauf bevor. Was denkst du, wie wird es jetzt mit Sylt weitergehen und wie denkst du, sollte es eigentlich mit Sylt weitergehen?
Naja, also Sylt steht ja nicht allein als Touristenhochburg in Europa an so einem Scheideweg, wenn nicht sogar schon längst ist alles verloren, kann man vielleicht sogar sagen. Es ist ja so, alles, was attraktiv ist, wird dann aufgekauft. Es ist immer mehr Geld im Markt. Und insofern ist es schon ein Abschied von der Insel, so wie ich sie kannte, wo eigentlich überwiegend halt Einheimische, die Insel bevölkert haben und auch natürlich den Grundbesitz gehalten haben. Und das ist über die letzten Jahrzehnte natürlich immer weniger geworden. Also die Insulaner und Insulanerinnen wurden quasi verdrängt, weil man muss sich einfach vorstellen, man hat vielleicht ist vielleicht eine Familie mit 3 Kindern und die Eltern sterben. Das ist der Abschied, den ich da beschreibe, der Abschied von der goldenen Generation. Das ist meine Elterngeneration, die jetzt stirbt und verstirbt und auf die Friedhöfe wechselt. Und dann haben ihre ehemals vielleicht kleinen Häuser mit Garten einen solchen Wert erreicht mittlerweile, weil die Grundstückswerte sind ja so exorbitant gestiegen. Es ist der teuerste Grund und Boden der Republik. Das heißt, so ein Haus, das vielleicht, sag ich mal, klein ist, bringt mal eben so 2,5 Millionen und davon allein die Erbschaftssteuer aufzubringen, das hat niemand auf dem Konto liegen. Ne? Also mal eben, keine Ahnung, 2 Millionen Erbschaftssteuer sich zu dritt zu teilen, damit man das Haus halten kann, das funktioniert nicht. Das heißt, Häuser müssen quasi, weil die Gesetze so sind, verkauft werden, bringen natürlich eine hohe Summe. Man kann dann damit sicherlich auch ein paar Jahre über die Runden kommen und sich was Neues kaufen, aber eben nicht mehr auf Sylt. Das heißt, die ehemaligen Insulaner und Insulanerinnen verlassen ihre Heimatinsel und siedeln sich woanders an, weil sie sich das einfach nicht mehr leisten können. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Also das ist der Lauf der Dinge und das ist jetzt über Jahrzehnte so gekommen und jetzt wird es noch viel, viel schlimmer, weil Corona hat nochmal die Preise enorm steigen lassen. Ausland ist unsicher geworden. Viele Leute ziehen Kapital ab aus Spanien, brennt alles, Griechenland. Wenn es nicht schon verbrannt ist, dann haben sie es vielleicht vorverkauft und nehmen das Geld und kaufen sich dann auf Sylt eine vermeintlich sichere, tolle Heimstatt, eine neue. Aber die Leute, die halt Einheimische sind, die können diese Preise nicht bezahlen und da auch nicht mithalten. Und das ist schon sehr bitter. Aber wie gesagt, dasselbe Problem hat Venedig, Barcelona, Mallorca. Das gibt es eigentlich überall.
Aber eine Idee, was man machen könnte, um so eine gewisse Sylter Tradition oder so ein Sylter Leben beizubehalten, hast du so eine Idee?
Nee, also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht, außer dass es, ich meine, gerade stand in der Süddeutschen Zeitung, dass Lech am Arlberg ein ähnliches Problem hat, wo sich halt enorm viele Russen und so weiter einkaufen und ihre Chalets dann einfach stehen lassen und leer stehen lassen. Das Problem hat Sylt natürlich auch, dass man da die tollsten Anwesen hat, die dann irgendwie monatelang leer stehen, weil die Leute zum Teil die Gebäude auch als Kapitalanlage nutzen, warten, weil es auf der Bank keine Zinsen mehr gibt, dass dann eben der Wert der Häuser steigt und sie dadurch irgendwie Profit machen können. Also da kann man nur hoffen, dass die Politik Wege findet, Investitionen zu erschweren beispielsweise. Aber das ist schon so weit fortgeschritten, bis da mal dann wirklich was passiert. Also da habe ich relativ wenig Hoffnung. Und deshalb glaube ich auch, dass es wichtig ist, sich einfach immer noch vor Augen zu halten, wie es einmal war, weil Zeiten kommen nicht zurück, aber ich will auch nicht so sentimental rumheulen, aber man kann schon dankbar sein, dass man das alles noch so miterlebt hat, weil das, was jetzt passiert, ist ja für Einheimische recht unangenehm, keine Frage.
Ja, ich empfehle dein Buch ja als Hörbuch, weil wir Strickerinnen möchten ja gerne nebenbei stricken, beziehungsweise wir möchten
Ja.
beim Stricken gut unterhalten werden.
Ja.
Deshalb wollte ich von dir gerne wissen, hattest du hast ja so lange schon beim Radio gearbeitet und bist sozusagen audioaffin, hast du beim Schreiben schon im Kopf gehabt, wie das Buch als Hörbuch klingen würde?
Nee, also man muss ganz klar sagen, dieses Buch ist ja echt wie so ein Experiment gewesen und du hattest vorhin auch noch mal gesagt, da steht Roman drauf und ist es eigentlich nicht. Das stimmt natürlich auch, weil das sind ja im Grunde so Episoden. Das ist ja keine durchgängige Geschichte mit dramatischen Höhepunkten oder so, sondern es sind eigentlich mehrere Geschichten, die da erzählt werden. Und deshalb, ich habe das ja eigentlich, dass da überhaupt der Verlag draufgesprungen ist und gesagt, das machen wir und so. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet vom Verlagswesen habe ich gar keine Ahnung. Also das einzige Bereich im Mediengeschäft, den ich jetzt wirklich nicht kenne, musste mir das auch erstmal erarbeiten. Also das habe ich nicht gedacht. Aber ich habe durchaus beim Schreiben was Episodenhaftes im Kopf gehabt, weil ich gucke natürlich auch ganz gerne Serien und bin natürlich sehr medienaffin und habe gedacht, ey, eigentlich müsste ich so ein Buch schreiben, das ein bisschen sich wie so eine originelle Dramaserie lesen lässt. Weil auch viele Leute mittlerweile daran gewöhnt sind, in solchen 10-Folgen-Episoden so ein Stück sich anzugucken. Ein bisschen, das war meine Vorlage, aber über ein Hörbuch habe ich in der Form nicht nachgedacht. Und das kam dann auch erst auf mich zu, als dann das Buch so erfolgreich war. Dann kam plötzlich ein Hörbuchverlag und hat gesagt, er möchte gerne ein Hörbuch daraus machen. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, wollte es gerne selber lesen, weil es natürlich auch schon eigentlich so natürlich authentischer ist. Aber dazu muss man dann auch eben wissen, ich glaube, ich brauche dann ungefähr 10-mal länger in so einem Studio als professionelle Sprecherin und mache es dann auch wahrscheinlich nicht besser. Also insofern, ja, hat bei mir 10 Sprecherinnen vorgeschlagen, die ich mir alle in Hörproben dann angehört habe und fand eigentlich keine so richtig geeignet, weil die waren mir alle zu reif, irgendwie hatten alle so mein Alter, aber die klangen halt alle irgendwie, das wollte ich ja nicht Märchenbuch machen, irgendwie, ach, und die gute alte Zeit, sondern wollte, dass es halt sehr dynamisch klingt, so wie ich das auch selber wollte, wollte durchaus also gerne eine viel jüngere Sprecherin haben. Und dann haben sie mir noch mal ein paar vorgeschlagen. Dann habe ich nachher, war ich sehr zufrieden mit Julia Nachtmann, die das jetzt liest. Und ich finde, es ist super gut gelungen. Ich habe mir das natürlich auch angehört und bin ganz glücklich damit. Finde es auch sehr hoppig irgendwie gemacht. Und da ist ja eine Szene drin und das war relativ schwierig. Ich meine, das ist mir gar nicht aufgefallen vorher, ne? Wie viel friesische Begriffe man natürlich auch in so einem Buch drin hat oder wie norddeutsch manche Sachen ausgesprochen werden müssen oder welche Namen auf eine bestimmte Art und Weise, Straßennamen, Ortsnamen, Personennamen, die ja auch einen ganz besonderen Sound dann möglicherweise haben. Also da musste ich echt doch einiges persönlich nochmal einsprechen, damit die Sprecherin auch wusste, wie sich das ausspricht. Und dann gibt es eine Szene da drin, das war mir auch gar nicht so bewusst, wo ich ein friesisches, es gibt ein Üsselringlön, das ist unser Sylter Land. Sylt wird ja tatsächlich noch friesisch gesprochen in östlichen Inseldörfern. Und zwar ist das nochmal eine eigene Form. Es gibt friesische Dialekte und Sylt hat einen ganz eigenen friesischen Dialekt. Und diesen Text von diesem Sylter Land Lied habe ich abgedruckt und dann war natürlich das Problem, das sprechen ja wirklich nicht mehr viele Leute, dass die Sprecherin Sylter Friesisch richtig aussprechen muss, um das vorzulesen. Da bin ich dann selber nochmal nach Sylt gefahren, habe mit einer Nachbarin, mit Karin Börnsen, meinem iPhone da irgendwie mir das mal aufsprechen lassen. Dann wiederum das der Sprecherin geschickt, die dann wiederum mir ihre Fassung geschickt hat, die ich dann wiederum zu Karin Börnsen geschickt, die mich dann wieder angerufen hat. Ja. Und wo ich gesagt habe, Karin, das muss ganz echt sein und so. Und wir waren beide vollkommen überrascht, wie gut Julia Nachtmann dieses Söhring-Friesisch da ausgesprochen hat. Das ist wirklich enorm. Denn ja. Das ist so schwierig und sie hat das perfekt gemacht. Also das spricht nun auch nochmal wirklich für eine professionelle, gute Sprecherin. Also da bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar dafür, dass sie das gemacht hat.
Ja, super. Ja, und auf deiner Webseite sieht man jetzt auch, Doris Dörrie möchte dein Buch verfilmen.
Ja.
Ja. Arbeitest du denn da am Drehbuch mit oder ist das jetzt völlig aus deiner Hand gegangen, das Ganze?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Fiction oder so ist jetzt nicht mein Bereich. Also das überlasse ich natürlich der Fachfrau, wie sie das Buch sieht und wie sie es umsetzt und was sie in dem Buch sieht und was sie umsetzt. Also ich sehe schon die Schwierigkeiten, das, was ich ja auch, wie du es vorhin genannt hast, war sehr lustig, aber es war eben auch sehr traurig, das irgendwie so umzusetzen, dass es irgendwie rüberkommt mit filmischen Mitteln. Also da würde ich mal sagen, das muss dann sie schon machen. Aber klar, ich habe einen Beratervertrag und berate quasi bei wirklich Fragen, bestimmte Sachen zu verstehen sind. Manche sind vielleicht nicht ganz klar oder was steckt eigentlich nochmal mehr dahinter und so. Solche Fragen beantworte ich dann schon. Aber das ist schon dann ihr Beritt, ein Drehbuch zu schreiben, weil das ist nicht meins. Und da maße ich mir auch nicht an, dass ich das Gefühl hätte, ich könnte das. Also, das ist nicht mein Ding.
Und wird das jetzt eine Serie, so wie du es ursprünglich im Kopf hattest, oder wird das ein Film?
Ja, das ist wohl offenbar noch in der Pipeline. Also sie sieht es schon als Serie. Aber sie ist natürlich auch eine Regisseurin, die eigentlich eher klassische Kinofilme macht und hat natürlich auch schon Serien produziert und so. Aber sie sieht es schon als Serie. Und da ist natürlich pandemiebedingt, sind die Entscheidungsprozesse jetzt ein bisschen langsamer. Und wenn man sich jetzt sowas anguckt wie Dörte Hansen Mittagsstunde, die ja auch eine nordfriesische Autorin ist, wie lange es gedauert hat, um so einen Film ins Kino zu bringen, beziehungsweise auf den Bildschirm, das lief ja dann als Zweiteiler, glaube ich, oder Dreiteiler, weiß ich gar nicht mehr, im ZDF. Das braucht schon enorm viel Zeit, Finanzierung zu klären. Die wollen das gerne auf Sylt drehen. was enorm teuer ist, kann man sich ja gut vorstellen, aber es soll halt möglichst originale Schauplätze sollen da bespielt werden und so. Also das ist wohl in der Kalkulation schon echt ein Brett und jetzt dann nachher in der Umsetzung auch nochmal. Aber klar, bin ich interessiert und hochgespannt, wer dann nun mich
Oh ja.
spielt oder wer ist meine Mutter? Ich hoffe mal noch, die sind ja schon recht alt, meine Eltern, dass sie das noch erleben, wenn die sozusagen als Person dargestellt werden in ihrem Pelzgeschäft. Also das fände ich schon irgendwie hochinteressant. Aber soweit ist es noch nicht und es dauert halt einfach immer seine Zeit. Das kenne ich ja aus dem Fernseh. Kontexten, wie lange man braucht, um irgendwelche Projekte durchzusetzen, sie dann auch umzusetzen. Das wird wohl noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
Ja, bin ich sehr gespannt und freue mich da auch drauf. Am Schluss jetzt hätte ich gerne von dir noch ein paar Tipps. Und zwar, wenn du Zeit zum Hören hast, was hörst du dann? Hörst du Radio, hörst du Podcasts, hörst du Hörbücher? Und wenn ja, welche und welche Tipps hast du für meine Hörerin?
Also da ich ja meistens nicht stricke oder irgendwie nicht so wahnsinnig viel Zeit in Hausarbeit investiere, höre ich meistens natürlich im Auto, was ich auch sehr selten mache, aber in der Sylt fahre oder so, klar höre ich Radio. Dann höre ich meistens Deutschlandfunk und meistens Deutschlandfunk Kultur, weil mir das irgendwie sehr, sehr gut gefällt. Auch da höre ich oft Podcasts von Deutschlandfunk Kultur, suche ich mir entsprechend aus und das geht quer durch den Garten. Das ist das, was ich meistens dann höre, wenn ich mal Zeit habe. Aber was ich komischerweise mir angewöhnt habe, was alle meine Freunde reichlich merkwürdig finden, ich bin die Einzige, die das irgendwie ganz normal findet, ich höre alle politischen Talkshows. Und ich gucke mir das nicht im Fernsehen an, sondern ich streame das auf meinem iPad oder so und höre den Presseclub und höre Markus Lanz und höre Maybrit Illner und höre irgendwie alles, was so im Fernsehen an politischen Talkshows läuft, eigentlich alles.
Und das
Das
nervt
ist
dich
das.
nicht? Also wenn ich alle politischen Talkshows, also ich gucke mir sowas auch ab und zu ganz gerne mal an, aber jetzt auch gerade während der Pandemie, wenn ich mir alle angucken würde, würde ich, glaube ich, durchdrehen.
Ja, das ist auch so, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich finde es hochinteressant. Also, wenn man sich vorstellt, dass Markus Lanz, den ich ja eigentlich früher nicht besonders geschätzt habe, muss ich ehrlich sagen, ich fand den einfach immer irgendwie merkwürdig, auch in seiner Rolle und in seiner Funktion, auch in der Art und Weise, wie er seine Sendung geführt hat. Aber seit der Pandemie, seitdem das Publikum weg ist, dreimal in der Woche, an Tagen hintereinander, auch meistens dasselbe Thema mit unterschiedlichen Leuten, auch leider mit Herrn Lauterbach irgendwie jeden zweiten Tag. Das ist ein bisschen nervig. Finde ich die Menschen, die er da zusammenpackt in eine Sendung und es auch wirklich gut schafft, die miteinander in Verbindung zu bringen, finde ich mal hochspannend. Auch die Art und Weise, viel aggressiver nachzufragen, das hat sich alles verändert. Also diese Form, journalistisch nachzuhaken und sich nicht zufrieden zu geben mit bestimmten Antworten. Also ein bisschen amerikanisches Prinzip stärker durchzusetzen, das beeindruckt mich schon. Und deshalb, ja, ich lerne halt viel darüber, für meinen Beruf eigentlich als Talkshow-Redakteurin, aber auch in der Weiterentwicklung. Aber ich finde das natürlich auch hochinteressant und mich interessiert natürlich das Tagesgeschehen. Und da bleibe ich auch immer dabei. Und deshalb, ja, das ist halt für mich als politische Redakteurin halt äußerst interessant, ja.
Ja, dann ganz herzlichen Dank, dass du hier bei mir warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Vielen Dank.
Fand ich auch super, dass du mich angemorst hast, dass wir uns ja von früher kennen und dass du diese super interessante ja, Unternehmung da an den Start gebracht hast, Stricken. Also ich meine, da muss man erstmal drauf kommen. Aber das finde ich ja eben so toll, dass diese Sachen jetzt möglich sind und dass man in so Nischen reingeht, die auch wirklich sehr, sehr ja, originell und aufschlussreich sind. Ne? Dass man Sachen mitbekommt, von denen man früher naturbedingt, weil die Medien diese Möglichkeiten gar nicht zugelassen haben in ihrer Beschränktheit, dass das jetzt alles möglich wird. Also alle Achtung, Respekt.
Vielen Dank. Gut, dann herzlichen Dank.
China, ja.
Gut.
Dann lass es dir gut gehen und euch allen, die ihr dazugehört habt, die auch noch einen schönen Stricktag. Ja.
Danke sehr.